So, und jetzt zum Vortrag. Adrian Dombrowski ist zusammen mit den Organisatoren aus Österreich die erste Organisation, die 10 Big Brother Awards feiern konnte. Die Engländer haben als erstes angefangen, haben aber zwischendurch ein bisschen geschwächelt. Und es gibt jetzt keine langweilige Liste aller bisherigen Preisträger, sondern Erfahrungswerte aus Österreich. Bitte schön.
Danke sehr. Also in Österreich war das zweite Land in Europa, das die Big Brother Awards ausgetragen hat. Also wir haben es nicht erfunden. Aber eben wie gesagt, die Engländer haben zwischendurch ausgesetzt. Die Deutschen haben dann 2000 erst angefangen. Und wir sind natürlich ein bisschen stolz darauf, dass wir jetzt schon die 10. feiern konnten, dass wir für eine Menge anderer Länder auch Starthilfe leisten konnten. Die Big Brother Awards in Österreich, das ist einerseits die Quintessenz, aber auch unsere Mitorganisatoren Vibe, Luga und Cello User Group, die im Laufe der Zeit mitgeholfen haben. Wie hat alles begonnen? Wird man immer wieder gefragt. Die Idee ist aufgekommen 1996 von Simon Davis. Das war ein Treffen in der London School of Economics. Da waren so Leute dabei wie Marion Mazzucchi oder Steinhardt von der ACLU. Und da ist das erste Mal diese Idee geboren worden und 1998 hat dann England vorgelegt. USA ist gefolgt und das war dann irgendwie für uns der Startschuss, okay, jetzt müssen wir das in Österreich auch machen. Quintessenz gibt es seit 1994, aber erst durch den Big Brother Award 1998, wie wir die Vorbereitungen angefangen haben, haben wir festgestellt, okay, wir brauchen jetzt eine Rechtspersönlichkeit. Also es war erst das Datum, an dem wir unseren Verein eingetragen haben. Irgendwie hat das dann auch eben die Quintessenz weitergebracht und dann konnte es so richtig losgehen. Damals traf sich die Quintessenz noch in Lokalen, einmal die Woche. Ungar und Klein war zum Beispiel eines der häufigsten. Und da trafen sich so Techniker, Journalisten, Künstler, Juristen, Musiker, irgendwie so eine bunte Mischung. Und daraus ist dann auch irgendwie entstanden, das ist irgendwie das, was dann dazu geführt hat, dass wir eigentlich im Underground angefangen haben. Also dadurch, dass wir, dass die Electric Indigo damals, DJ aus Österreich, mit von der Partie war, die hat es dann geschafft, dass wir reingekommen sind ins Flex, in so ein Untergrundszene-Lokal und wir haben das irgendwie, am Anfang war die Strategie, wir hauen jetzt mal mit der Musik ordentlich auf den Putz und dann erzählen wir den Leuten, die gekommen sind, auch noch ein bisschen was über Privatsphäre und Copyright. Jetzt kann man sich denken, wieso eigentlich die elektronische Musik und wie kommen wir dort dazu, aber wir sind denen dort offene Türen eingerannt. Das waren Leute, die hatten schon sehr früh damit zu tun, dass jedes Mal, wenn sie einen neuen Remix rausgebracht haben, jedes Mal, wenn sie neue Collage erstellt haben, egal ob grafisch oder musikalisch, ist irgendwie aus dem Hintergrund aufgetaucht und hat die Hand aufgehalten. Und die haben uns sofort verstanden und das war also sehr, sehr nett und wir wurden dort herzlich aufgenommen in dieser Szene und da sind wir dann auch mehrere Jahre treu geblieben. Am Anfang war es natürlich schwierig, also beim ersten Big Brother Award mussten wir 140.000 Schilling, also jetzt äquivalent von 15.000 Euro aufstellen, um Musiker aus Detroit einzufliegen. Das hat in den Folgejahren mussten wir das zum Glück gar nicht mehr machen. Unterstützt hat uns dann zum Beispiel die PGP Corporation mit 5.000 D-Mark damals oder Phil Zimmermann hat dann 30 Backerln von seiner Verschlüsselungssoftware ins Publikum geworfen. Lauter so. Am Anfang war es eine sehr, sehr bunte und bunter Hund, würde man sagen in Österreich. Das war eine sehr chaotische Veranstaltung und sehr abstrus zum Teil. Kurz, ich will nur hin und wieder ein paar Gewinne herauspicken oder ein paar besondere Fälle. Ich möchte jetzt nicht eben die Jahre zwar vorstellen, was sich innerhalb der Jahre geändert hat, aber ich möchte nicht, und ich werde dann einfach hin und wieder irgendwelche ausgezeichneten Fälle herauspicken und erklären, was wir dort geschafft haben, was dort passiert ist. Ich möchte nicht die komplette Liste runterbeten, vor allem weil, wie in vielen anderen Ländern auch, die Innenminister ja quasi ein Abonnement auf dem Big Brother Award haben. Da müssen wir jetzt nicht die österreichische Innenpolitik durchgehen. Big Brother Awards in den unterschiedlichen Ländern, in der Zwischenzeit sind es ja, ich glaube, 15 oder 20 Länder weltweit. Was ist gemeinsam, was unterscheidet sie? Also fast alle Länder haben irgendeine Möglichkeit, dass man selber Fälle einreicht, sammeln selber Fälle, das wird dann vorausgewählt durch ein Rechercheteam, dann gibt es Nominierungen, dann entscheidet die Jury und dann werden die Gewinner präsentiert. Was allerdings zum Beispiel großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist, sind die einzelnen Kategorien. Wir hatten im Laufe der Zeit auch Kategorien, die wieder ausgestorben sind. Also ganz klar, die vier ersten, die hatten wir jedes Jahr: Business und Finanzen, Politik, Behörden und Verwaltung, Kommunikation. Und dann hin und wieder ein Lifetime Achievement, der wurde aber dann zwischendurch auch mal umbenannt in Lebenswerk oder zur Ehre unserer Langzeit-Bildungsministerin war auch einige Jahre das lebenslanges Ärgernis Elisabeth Gera Award. Die hat ihn auch so oft gewonnen, dass wir das Lifetime Achievement gar nicht mehr ausgereicht hat. Wir hatten aber auch eine Volkswahl, die haben wir jedes Jahr, das ist einfach aus der Masse der Eingesendeten, was am häufigsten genannt wurde. Und dann hatten wir hin und wieder ein Defensor Libertatis, einen Positivpreis, der ist erst nach 3-4 Jahren das erste Mal entstanden und wir haben bisher nur 5 Preise davon verliehen. Und den Pro Stupiditate, den hatten wir nur ein- oder zweimal. Das war quasi für die dümmste Ausrede oder die dümmste Überwachungsidee. Den konnten wir hin und wieder recht praktisch in der PR einsetzen. Den haben wir zum Beispiel vorab geleakt. Und dann hatten wir schon einen Aufhänger, um wieder über die Big Brother Awards was zu berichten. Weil ich vorher gemeint habe, wie das mit der Jury funktioniert, und dass dann die Gewinner, dass die Jury die Gewinner festlegt. Wir haben lange Zeit das Problem gehabt, Gewinner, das ist so positiv besetzt. Wir können doch nicht ernsthaft von Gewinnern reden. Also wir hatten dann irgendwie so, in manchen Jahren haben wir es dann versucht mit Auszeichnungen oder Preisträger und so, also es ist immer noch ein bisschen so ein ungelöstes Problem, obwohl wir jetzt mehr zum Begriff Preisträger tendieren. Ist zwar nicht ganz so hübsch, aber Gewinnertypen sind das keine, die den Big Brother Award bekommen. Ja, aber wie nennt man Verlierer? Naja, wie nennt man dann die nicht gewonnen haben? Wir hatten ganz am Anfang auch das Problem, die Engländer haben dieses Logo Symbol und Preis. Das ist in Mitteleuropa mit unserer Geschichte ein bisschen zu militant. Und da hatten wir das Glück, ein Designer, Rose, hat... Ne? Tut er nicht? Ah, ja. Das Logo, das wir damals entwickelt haben, hat es dann in fast alle Länder der Welt geschafft. Ist das Männchen, also glaube ich, sehr gut gelungen, und wir haben es, also, und dadurch, dass es die meisten anderen Länder übernommen hat, glaube ich auch, dass es steht für sich selbst. Damit sind wir dann die ganzen Jahre gefahren, haben aber immer wieder kleine Änderungen oder Ergänzungen gemacht, um das Thema dieses Jahres hervorzuheben. Ich zeige dann noch ein paar schöne Beispiele dazu. Der Preis ist etwas, das ist so eine ungelöste Geschichte, die hat uns dann jahrelang verfolgt. Der erste Preis waren live auf der Bühne einbetonierte Roboter, also dass man sie quasi ihrer Funktion beraubt. Das ist etwas eben, das ist ein Problem gewesen über Jahre. Und jedes Land hat ja überhaupt was anderes entwickelt, also da gleichen sich die Big Brother Awards zwischen den Ländern auch überhaupt nicht. Im Jahr darauf hatten wir dann wieder, hier sieht man der Preis, wie er auf der Bühne einbetoniert wird. Sie sollten dann im Donaukanal, das Flex ist gleich neben dem Donaukanal, sollten dann dort versenkt werden mit den Betonpartschalen. Im Jahr darauf hatten wir dann diese schönen ferngesteuerten Roboterhunde, die wurden dann tatsächlich auch versenkt, und zwar, aber das war sehr chaotisch, weil wir hatten ein französisches Kamerateam bei uns und die Show war vorbei und die haben halt noch zusammengepackt, wir haben kurz mit denen geredet und wollten dann rausgehen und sagen, so, jetzt geht's los, jetzt versenken wir die Preise im Donaukanal. Das Publikum hat die schon gelüncht und fast alle bis auf einen schon versenkt gehabt. Das Kamerateam hier mit dem letzten Hund, wie es dann über die Planke geht ins Wasser. Musik, wir hatten immer eben am Anfang im Flex, weil es eine Disco ist eigentlich und lokal, haben wir immer DJs eingeladen. Im zweiten Jahr hatten wir dann DJ Hell und Electric Indigo, die aufgelegt haben. Das hat auch, glaube ich, dadurch, dass es dann freier Eintritt war, dazu geführt, dass wir immer die Bude voll hatten. Also es war so dieses Konzept, locken wir die Leute mit guter Musik und dann erzählen wir ihnen noch ein bisschen was über Privatsphäre. 2001, der Slogan ist uns, glaube ich, sehr geglückt und hat es dann auch auf die Titel vieler Berichte geschafft, die über uns geschrieben wurden. Ähm, 2001 ist uns auch etwas passiert, das vielleicht ein bisschen vom zeugt davon, dass wir dann erfolgreich waren. 2001 ist das erste, wurden die ersten Versuche merkbar, uns politisch zu vereinnahmen. Also es war Wahlkampf, wie wir den Big Brother Award gemacht haben. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Der erste Big Brother Award war am 26. Oktober. Das ist in Österreich der Nationalfeiertag und das war natürlich auch für die Österreicher ein Signal, wir müssen das jetzt machen. Und Oktober, irgendwie im Herbst, hatten wir in den letzten 10 Jahren sehr mehrere Wahlen und so auch 2001. Und wir fangen an, unseren Big Brother Award am 26. in der Früh, die Gala, vorzubereiten und müssen feststellen, irgendwann im Laufe des Tages bauen die Grünen ein riesiges Wahlkampfzelt mit aufblasbarer irgendwas direkt vor den Eingang. Also das ist in Österreich, ich weiß nicht, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber in Österreich, dieses Parteidenken ist leider immer noch präsent. Es gibt von allen wichtigen Organisationen eine sozialistische und eine eine ÖVP, also SPÖ und eine ÖVP-Variante vom Autofahrerclub über Rettungsdienste, alles. Ja. Und dieses Kasterl-Denken ist immer noch präsent und das ist das Gefährlichste, was in Österreich passieren kann, ist, dass man in irgend so eine parteipolitische Schachtel gesteckt wird. Und wir haben dann echt Aufstand gemacht, dass die 200 Meter weiter gegangen sind, weil das darf in Österreich auf keinen Fall passieren. Man verwirkt sofort nicht jegliche Diskussionsgrundlage, aber es schwächt irrsinnig die Position. Also parteipolitisch vereinnahmen lassen funktioniert in Österreich nicht. Man ist sofort in irgendeiner Kategorie und nur wenn man nicht eingeschätzt werden kann, wenn man nicht weiß, zu welcher Partei wir gehören oder welches politische Lager, dann wird man irgendwie beachtet, weil dann kann man eben nicht mehr eingeordnet werden in dieses Kasterl-Denken. 2001 hat es auch Simon Davies endlich geschafft, uns zu besuchen. Wir waren dann auch einige Jahre später im LSI bei seiner Veranstaltung. Wir haben ihn mehrere Male mehrere Male eingeladen, aber es hat dann meistens nicht geklappt, kurzfristig abgesagt. Und es war auch das erste Jahr und das letzte Mal, dass sich jemand den Preis tatsächlich abgeholt hat. Wir vermuten deshalb, weil sie noch nicht genau gewusst haben, worum es geht. Das war die österreichische Post. Und der Preis ist etwas, da wurden wir noch Jahre später darauf angesprochen, nämlich ein Glaszylinder voll mit südamerikanischen Kakerlaken, lebendig. Die Drohung war, wer es nicht abholt, dann dem setzen wir sie vor die Haustür oder und lassen sie frei. Das sind echt riesige Viecher gewesen, also 5 bis 7 Zentimeter, das sind echt Ungetüme, ja. War auch irgendwie das Symbol, wofür wir unsere Preisträger halten. Das war so erfolgreich, dass wir dann im Jahr darauf wieder den Preis verwendet haben. Hier noch ein Foto. Und zwischendurch, was macht man mit so vielen Kakerlaken zwischendurch? Das ganze Jahr über. Die Monochroms haben uns da geholfen. Die Monochroms sind unsere Nachbarn im Museumsquartier. Und die haben Kunst für Kakerlaken gemacht. Jedes Monat durfte ein Künstler das Terrarium neu ausgestalten. Hier, das war die Faschingsinstallation. Oder Halloween-Installation. Irgend sowas, ja. Alle möglichen, Installationen für die Kakerlaken im Terrarium und die waren dann ausgestellt eben im Museumsquartier und konnte jeder anschauen und Webcam auch komplett überwacht. werden heute noch darauf angesprochen, ja, ihr wart doch das mit den lebendigen Kakerlaken, ja, also war sehr erfolgreich. 2003, ja, yeah. Ich höre es schon. Farm der Tiere, die andere berühmte Novelle von George Orwell. Was liegt näher als unsere Preisträger mit Schlachtabfällen zu beglücken? Auf der Farm der Tiere, wer sich erinnert, alle Tiere sind gleich, nur die Schweine sind gleicher. Das ist eben die Story. Wir haben live auf der Bühne haben dann verschiedene Künstler und das ist das, ja, wir haben irgendwie, am Anfang haben wir noch immer versucht, selbst durch die Show zu führen und selbst die Regie zu haben und haben dann aber als Laudator immer irgendwelche Persönlichkeiten eingeladen und bei der Farm der Tiere waren es halt hauptsächlich ja auch Künstler, aber wir hatten auch den Andi Müller-Magun vom CCC eingeladen, der hatte dann sichtlich Schwierigkeiten und musste sich überwinden, da die bei den Köpfen die Ohren abzutrennen. Und Hier ein anderes Foto, ja. Und die, weil sowieso keiner abholt, haben wir dann die Ohren genommen und eingepackt. Und einfach per Post zugeschickt. Also tatsächlich, die Post hat in dem Jahr auch einen Preis gewonnen und die Telekom Austria war es, glaube ich. Zwei bis drei Tage später dürft's dann tatsächlich in der Posteinlaufstelle angekommen sein und es gab eine Reaktion von der Post zum Big Brother Award. Also, irgendwer muss da dann groß aufgeschrien haben in der die armen Mitarbeiter dort, ja, aber. 2003 ist uns auch gelungen, irrsinnige Mobilisierung. Herold hat damals angekündigt, eine Marketing-CD für jedermann auf den Markt zu bringen mit tiefen Daten. Also Herold ist der Verlag, der in Österreich in der Zwischenzeit die Telefonbücher druckt. Das macht gar nicht mehr die Telekom Austria. Die waren auch die Ersten, die Telefonbuch-CDs gemacht haben. Und die haben halt diese Daten hergenommen und mit anderen Daten von Direct-Marketern, Marketing-Firmen kombiniert und wollten eine CD rausbringen, Marketing-CD mit tiefen Daten von einem Viertel der österreichischen Bevölkerung, sprich Einkommen und nicht nur wo sie wohnen eben, sondern persönliche Informationen, die aus irgendwelchen Gewinnspielen stammen und, bis zu 80 Datenfelder, das war so, damit haben sie sich gerühmt und das hat zu einer riesigen Welle geführt an Empörung auch in den Medien und das hat uns damals eben sehr geholfen, auch die Big Brother Awards zu pushen. Natürlich haben sie dann die Volkswahl gewonnen. Das ist ja einer der Erfolge war eben der Big Brother Awards, dass diese CD so den Markt nie erreicht hat. Naja, letztes Jahr ist ein bisschen was in die Richtung rausgekommen, aber sie haben sich dann einfach nicht mehr getraut, dieses Produkt wirklich rauszubringen und so auf den Markt kommen zu lassen. Es wäre einfach, jeder hätte die CD kaufen können und all seine, in der Umgebung alle mit größerem Haushaltseinkommen anschreiben oder was auch immer, mit Kindern, mit Hunden, alles, was dort drinnen war. Es war auch das erste Jahr, in dem wir den Defensor Libertatis vergeben haben an einen Journalisten, einen österreichischen. Wir haben dann gemerkt, naja, die Show, irgendwie ist das nicht unser Metier. Wir haben wenig Erfahrung, wir konnten noch nie abschätzen, wie lange diese Show jetzt dauern wird. Das war von einer Dreiviertelstunde bis zweieinhalb Stunden ist irgendwas passiert. Also haben wir uns dann 2004 den Schauspieler und Regisseur Hupsi Kramer zu uns geholt, der uns dann geholfen hat, die Show ein bisschen aufzupeppen, zu streamlinen irgendwie. Wir hatten zum Beispiel hier die Drummer von Attack, die vor der Show Stimmung gemacht haben. Und das hat dann irgendwie Tern und Federn war das Motto, so ein Bloßstellungsritual aus dem Mittelalter. Das war eigentlich das, was wir eben mit unseren Preisträgern machen wollten, sie bloßzustellen vor der Öffentlichkeit. In dem Jahr haben auch irgendwie in Österreich diese Location-Based Services angefangen. Mobilfunker hatten so Dinge wie Friend Finder und so. Und das wurde dem in 2004 und 2005 stark thematisiert und es hat dazu geführt, dass es heute in Österreich kaum solche Services gibt und dass die Mobilfunker, so sie denn noch solche Location-Based Services anbieten, sie eigentlich nicht mehr aktiv bewerben. Es war einfach Fakt, dass zum Beispiel von Detektein verwendet wurde, so ein Handy so einen Lokalisierungsservice im Handy einzuschalten, irgendwo in den Kofferraum zu verstecken vom Partner und dann zu tracken, wo der mit dem Auto hinfährt. Das war so die billigste Alternative, wie man Leute tracken kann. Oder dass man es dann unabsichtlich oder eingeschaltet hat und den Partner dann tracken konnte. Wir haben auch festgestellt in dem Jahr, wir erreichen irgendwie immer nur dieselben Leute, irgendwie langsam erreichen wir den Plafond. Wir müssen irgendwie den Big Brother Award weiter ausbauen. Wir müssen neue Schichten ansprechen. Und das waren noch Tern und Federn aus der Bühnenshow. Und 2005 sind wir dann ins Theater Rabenhof gewechselt. Großes Theater ist zwar in einem Gemeindebau angesiedelt, aber 400 oder 450 Sitzplätze dort, wirklich eher so eine Bühnengestaltung, nicht mehr eben Disco mit irgendeiner Bühne, wo normalerweise nur Musiker auftreten. Es hat eigentlich den Charakter der Gala komplett geändert. Die Leute sitzen, man braucht mehr Unterhaltungsblöcke irgendwie. Dadurch, dass wir erkannt haben, dass Bühnenshow nicht unsere Stärke ist und wir das eigentlich in die Hände von Leuten geben konnten, die Erfahrung damit hatten, ist die Show eigentlich sehr viel schon besser geworden. Also wir hatten Showblöcke, wir hatten Musikblöcke, wir hatten eine Showband und zwischendurch die Auftritte mit den Laudatoren, die dann in kurzer Art und Weise vermitteln müssen, warum wird wer nominiert und was ist die Problematik und so. 2005 ist auch eben das andere Location-Based Service, das war die Unica-Versicherung, die wollte so eine GPS-Autoversicherung anbieten. Man zahlt nur, was man fährt quasi. Und natürlich alle Bewegungsdaten werden bei der Unica gesammelt und die machen eh nichts Böses damit. Und hat auch große Proteststürme in den Medien ausgelöst. Auch etwas, das wir erfolgreich, also nicht verhindern konnten, aber zumindest verzögern. Also sie haben sich erst letztes Jahr dann getraut, das vorsichtig einzuführen und bewerben es nicht einmal. Ja? Also zumindest 2 Jahre verzögert. Wir hatten immer noch das ungelöste Problem, welchen Preis vergeben wir? Und 2005 haben wir so ein Plumbo vergeben gegen Datenverstopfung. Es war die Zeit der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben das groß thematisiert, aber es war eigentlich fast noch zu früh. Also es ist halt immer, wir verfolgen die EU-Ebene und wissen viele Dinge mehrere Jahre, bevor sie in Österreich einschlagen. Und das ist einfach eine Problematik. Also da haben wir Vorratsdatenspeicherung groß thematisiert und auch eben mit dem Plumbo und irgendwie wurde das von den Leuten nicht so verstanden. Also was ist Vorratsdatenspeicherung und so weiter, wozu Datenverstopfung, was soll das? Wir haben halt irgendwas Neues gebraucht. Und so kam es im Jahr drauf. Auch in dem Jahr hatten wir den Anwalt von Operation Spring bei uns zu Gast und der hat damals darüber berichtet, gegen eine Razzia und riesige Prozesslawinen gegen hunderte Schwarzafrikaner aus Wien, die angeblich in Drogenhandel verstrickt waren und die mit Videoüberwachungsfallen und Ähnlichem ausgemacht wurden, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass auf den Videos gar nicht zu erkennen war, wer da überhaupt sitzt und was da überhaupt gesprochen wird, dass der Übersetzer irgendwas erfunden hat. Dieser Anwalt, das hat sich in Österreich in der Zwischenzeit dazu entwickelt, dass er allerhand solcher Fälle jetzt übernimmt. Also der österreichische Fall der Al-Qaida-Mitglieder, Leute, die halt, ich nehme mal an, aus Dummheit irgendwas auf YouTube gestellt haben, wo sie die österreichische Regierung erpressen wollten. Aber sonst eigentlich glaube nicht, dass sie tatsächlich irgendwelche Verbindungen zur Al-Qaida hatten. Aber solche Fälle übernimmt der jetzt und ist der Anwalt in Österreich für genau solche Terrorismus- oder Pseudoterrorismusfälle und Überwachungsfälle. 2005, das war eine Abwandlung. Das andere große Thema war der Fingerabdruck, den wir hier thematisiert haben. Im nächsten Jahr sind wir dann mehr darauf losgegangen, die Republik-Symbole zu verwenden und zu verunglimpfen, kann man jetzt nicht sagen, weil das ist ja in Österreich eine Straftat. Der österreichische Bundesadler mit der Kamera. Das Thema war auch Land der Spanner nach der Nationalhymne. Die ersten Strophen der Nationalhymne sind Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich. Und Land der Spanner, fanden wir, sollte dort unbedingt aufgenommen werden. Es war auch die Zeit, die Videoüberwachung in Österreich stark abgehoben hat und erstmals Innenminister das medienwirksam eröffnet haben im ganzen Land. Werd dann zum 2006er zum Schluss dann noch ein Video zeigen, wie über die Show ein bisschen, damit, weil das sonst vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Aber erst ganz zum Schluss, also das 2006er Video ist nämlich, glaube ich, das am besten gelungene. Und dann haben wir uns entschlossen, Anleihen von den Schweizern zu nehmen. Die hatten diesen Betonblock aus dem Logo gegossen. Und jetzt verwenden wir die Betonblöcke seit damals. Also das ist jetzt unser Preis, der ist sogar begehrt. Wir bekommen nach der Show Anfragen, können wir denn nicht so einen Betonblock haben? Kann man den nicht kaufen? Ich hätte gern einen. Bekommen nur die Leute, die sich die verdient gemacht haben. Ja. Holen sich trotzdem nicht ab, obwohl er so begehrt ist. Ja. Wir haben das ja auch festgestellt, die Show, jetzt wo sie gestreamlined ist, wo man das in kleine Häppchen unterteilt, sodass man es dem Publikum näher bringen kann, da geht dann einiges unter. Wir müssen in 1,5 Minuten erklären, warum der oder jener Nominierte böse ist. Und hinterher gehen die Leute aus der Show raus und ein bisschen was ist hängen geblieben, aber ohne Zusammenhänge, ohne Material. Und wir haben dann 2006 eben das erste Mal einen Folder produziert, den wir dann nach der Show an jeden Besucher in die Hand gedrückt haben, wo er quasi nochmal nachlesen konnte, worum es da überhaupt geht und warum hat dezidiert der gewonnen und was haben sich die Nominierten zu Schulden kommen lassen. Das machen wir seit damals eben jedes Jahr. Das Video zeige ich dann noch. Laudatoren laden wir in der Zwischenzeit, Journalisten, Kabarettisten, alles Mögliche ein, was irgendwie in Österreich bekannt ist. Und das funktioniert zum Glück über das Theater Rabenhof. Die machen einen Großteil der Einladungen und da ist es sehr viel einfacher, auch zum Beispiel in Kulturkalender hineinzukommen, in die Austria-Presseagentur und so weiter. Das hat schon Vorteil, wenn man mit so einem Theater zusammenarbeitet. Als Moderator haben wir Rottenberg aus dem österreichischen Privatfernsehen, der das sehr gut und gekonnt durch die Show führt. Und jedes Jahr überlegen wir uns irgendwelche Surroundings oder irgendwas, was wir im Theater Rabenhof machen. Also wir hatten einmal Videokameras auf allen Toiletten installiert im Rabenhof. Zu meiner Erleichterung musste ich feststellen, Erleichterung in Anführungszeichen, dass nach der Show die meisten Kameras verunstaltet waren oder abgerissen wurden. Also, dass die Leute das doch bemerken. Haben wir noch ein Foto? Ah nein, noch, leider nicht. Die United Aliens machen dann noch jedes Jahr vorne irgendetwas im Eingangsbereich, eine Durchsuchungsaktion zum Beispiel. Alle Besucher müssen sich filzen lassen oder durch so einen Metalldetektor durchgehen oder Gepäck wird durch Handtaschen werden durchleuchtet oder durchsucht. Solche Dinge, um das irgendwie die verschiedenartigen Formen der Überwachung irgendwie den Leuten näher zu bringen an die Haut. Rabenhof-Theater, wir haben es tatsächlich geschafft, unsere alten unsere alte Audienz mitzunehmen ins Rabenhoftheater, aber gleichzeitig eben neue Zielgruppen zu erreichen. Also es war im Nachhinein betrachtet, wir hatten lange Zeit Angst davor, jetzt die Location zu wechseln. Was passiert, wenn wir unsere Supporter verlieren? Aber es hat eigentlich sehr gut geklappt und wir konnten wirklich neue Zielgruppen damit erreichen. Auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so wild ist wie, wie am Anfang. Im Jahr darauf haben wir uns online genommen. Es gibt jedes Jahr in Österreich Nachbar in Not. Das ist die aller größte Hilfsaktion in Österreich, die es gibt. Und der Slogan ist seit Jahren: Hört mich jemand? Und das haben wir dann umgebaut eben in Lauscht da jemand, inklusive Tonsignation fürs Radio und so weiter. Also haben uns einfach da dran geheftet. 2007 konnten wir auch das erste Mal bei der Ars Electronica auftreten. Die haben uns eingeladen, dort eine Installation zu machen, eine Vitrine und Infos und so weiter zu machen. Ars Electronica, da konnten wir dann das größte Elektronikfestival, glaube ich, in Europa ist es. Also haben wir, glaube ich, sehr viele Leute erreicht. 2007 war aber auch das Jahr, hat uns eigentlich, manche vielleicht auch nicht. 2007 haben wir die erste Klage erhalten. Will jetzt nicht darauf eingehen, wer uns geklagt hat, das spielt jetzt nicht zur Sache. Das Schöne aber ist, die Richterin, die das bearbeitet hat, und das musste sogar zweimal abgewiesen werden, die hat es geschafft, auf eine Art und Weise die Big Brother Awards zusammenzufassen und das Wesen der Big Brother Awards zusammenzufassen in der Ablehnung der Klageschrift. So schön und wie wir es nie auf der Homepage hatten. Ja? Also das ist noch besser durchschaut, als wir es je erklären konnten. Das Schönste ist irgendwie, dies geschieht in der Form, dass bestimmte Personen und Institutionen exemplarisch einen Preis, eben den sogenannten Big Brother Award, verliehen wird. Eine solche Verleihung ist nicht primär darauf gerichtet, betroffene Personen bzw. Institutionen der Öffentlichkeit herabzusetzen und. Sie hat eigentlich so hübsch zusammengefasst. Wie geht es da weiter? Eine breite Öffentlichkeit durch den Hinweis auf ihr Verhalten auf bestimmte Problemlagen zu sensibilisieren. Sehr hübsch. Und im Hintergrund der immer ausgefeilteren technischen Möglichkeiten im Bereich der Informationstechnologie. Ist jetzt so hübsch zusammengefasst, weiß nicht, vielleicht werden wir das irgendwann mal wirklich auf die Homepage stellen und als Erklärung über den Big Brother Award. 2008 war jetzt eben das 10. Mal, dass wir Big Brother Awards gemacht haben. Und haben auch internationale Gäste eingeladen, von EDRI-GV auch gleichzeitig in Wien stattgefunden hat. Und wir haben etwas gemacht, ein Science-Fiction-Buch herausgebracht. Science-Fiction? Science-Fiction? Ich weiß nicht, das ist jetzt, wäre es nicht geschickter, eine theoretische Abhandlung über warum Datenschutz überhaupt wichtig ist herauszubringen? Damit hätten wir wahrscheinlich keinen erreicht. Es hätte zwar wahrscheinlich wirklich dann hätten wir die wissenschaftlich fundierte Grundlage gehabt für den Big Brother Award, aber das ist irgendwie nicht das, womit man die Leute erreicht. Und außerdem hatten wir schon einen Science-Fiction-Preisträger in unseren Reihen. Und warum Science Fiction? Was bei Datenschutz und den Big Brother Awards geht es immer auch darum, aufzuzeigen, was die möglichen Gefahren der Entwicklungen sind, was die Auswirkungen sind auf die Gesellschaft. Und was liegt irgendwie näher, als die Leute zu befragen, die sich quasi berufsmäßig damit beschäftigen, die Gegenwart in die Zukunft zu extrapolieren. Und das sind eben die Science-Fiction-Autoren. Und ich habe jetzt das Buch leider oben vergessen, mich jetzt gern hergezeigt. Liebes, nettes Buch, kann man sogar über Amazon bestellen. Wir haben uns überlegt, okay, wenn wir 50 Einsendungen bekommen, das ist top. Wenn wir 100 bekommen, dann, das wird schon nie passieren. Wir haben 300 bekommen. Das war irgendwie 3 Wochen oder 2,5 Wochen nonstop, jeden Tag Geschichten lesen, Geschichten lesen, Geschichten lesen, dass wir das überhaupt dann entscheiden konnten, welche Geschichten die besten sind und aufgenommen werden können. Es war, ja, Kurzgeschichten waren gefragt oder alles, was irgendwie in die Richtung geht. Also wir haben von echten Geschichten bis zu irgendwelchen Gedichten über Überwachung, ja, oder zum Teil auch nur aus dem Randbereich der Überwachung. Also das Buch ist eine bunte Mischung. Okay. Hab das Buch jetzt leider vorgegriffen. Das Buch ist eine bunte Mischung. Der Name ist Am Ende der Leitung. Was stellt man sich vor, was passieren kann? Ich sehe schon die langsam die Zeit. Okay. 2008 ist uns auch gelungen, da Monochroms, die uns jedes Jahr begleiten, aber mit irgendeinem Act, immer sehr witzig und zum Thema. 2008, dieses Jahr, ist uns auch gelungen, im Vorfeld Wiener Wohnen oder die Stadt Wien beim Lügen zu erwischen. Sie haben die Gemeindebauten in Österreich oder in Wien werden von Wiener Wohnen GmbH gemanagt, die zu 100% der Stadt Wien gehört. Und die haben die größte anonyme Umfrage zwischen bei den Gemeindebaubewohnern gemacht. Also man konnte sie anonym einschicken. Es wurde auf dem Fragebogen bestätigt, ja, man kann es anonym einschicken. Man kann aber auch Namen und Adresse angeben, wenn man am Gewinnspiel teilnehmen möchte. Aber eigentlich prinzipiell kann man es anonym einschicken. Und nur war jeder Fragebogen mit so einem Barcode versehen und wurde in den Medien diskutiert und die Stadt Wien sagt, na, das ist nur, das sieht man eh drunter, das ist nur die Gebäudenummer, damit wir wissen, welcher Gemeindebau gemeint ist. Und ich habe mir dann einfach einen Barcode-Reader besorgt, fahre drüber, macht Piep und ich sehe da eine 15-stellige Nummer, die auf jedem Fragebogen war eine andere 15-stellige Nummer. Es war nicht nur irgendeine Nummer, das war die Kundennummer. Also, als wir das publiziert haben, haben sich die Medien echt drauf gestürzt. Von Radiostationen, was auch immer. Die Stadt Wien hat, die Leute dort haben bei Wiener Wohnen haben gar nicht mehr gewusst, was sie überhaupt darauf jetzt antworten sollen. So Ausreden, so wie die Bewohner könnten ja den Barcode übermalen oder. Fällt jedem als erstes immer ein, das Formular zu verunstalten, das man gerade in die Hand bekommen hat. Ja, ja. Ja, das Buch, das ich vorher erwähnt habe, Am Ende der Leitung, in der Zwischenzeit über Amazon erhältlich. Und jetzt, genau, jetzt das Video aus dem Jahr 2006. Bisschen eben zu zeigen, wie die Show abläuft mit den Show-Acts und so weiter, ist immer eine große Gaudi. Und danach halt dann die Fragen, entweder zum Ablauf oder auch zu einzelnen Preisträgern der Jahre, wie es dann beliebt. So. Verzeihung für das Betriebssystem, aber unter Linux funktioniert mein VGA-Ausgang nicht. Ja. der Klassiker. Wenn ich es bewege, sieht man es, und wenn ich es loslasse. Ja, schauen wir es mal so. Na? Jetzt schaffe ich es. Ja.
Über zu wenig Arbeit konnten sich die Laudatorinnen und Laudatoren der 8. österreichischen Big Brother Awards nicht beschweren. Zahlreiche Nominierte buhlten um die verpönten Preise. In 7 Kategorien wurden die extremsten Fälle von Datenmissbrauch und Verletzung der Privatsphäre ausgezeichnet.
Der Preis geht an diese GroKo. Videoüberwachungsanlagen waren in ihren Augen im Wahlkampf ein großer Hit. Und sie hat also, das habe ich auch so irgendwie registriert im Wahlkampf, sie hat es mit Liebe und häufig eröffnet. Ich weiß zwar nicht, wie man Videoanlagen eröffnen kann, aber im Wahlkampf hat man genug Fantasie.
Die 8-köpfige Jury berücksichtigte aber nicht nur österreichische Datensünden.
Wer gewinnt den Kommunikationspreis? Es ist Chris Hebert von Volt Disney TV International. Zukünftige digitale Fernrekorder werden nur unter den von Medienkonzernen bestimmten Bedingungen aufzeichnen können. Dieser neue Kopierschutzstandard garantiert den großen Konzernen die Macht, Wissen, Inhalte und Nutzung zu kontrollieren.
Für Abwechslung zwischen den Awards sorgte unter anderem die Künstlergruppe Maschek, die in geradezu hellseherischer Weise den derzeitigen Regierungsunwillen im Parlament vorwegnahm.
Liebe Abgeordnete, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, so, wir fangen an mit der Parlamentssitzung. Danke fürs zahlreiche Eintreffen. Fernsehen ist nicht dabei, aber trotzdem fangen wir an mit der Rednerliste. Der Herr Bundeskanzler möge bitte die einleitenden Worte nun sprechen. So. Herr Bundeskanzler, Sie sind am Wort. Herr Bundeskanzler, auch wenn das Fernsehen nicht mitfilmt, wir starten pünktlich mit der Sitzung und ich bitte Sie nun, die einleitenden Worte zu halten. Okay. Ich sage es ungern, aber ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, weil Sie den Meister eingehalten haben. Der nächste Abgeordnete ist auf der Liste, ist der Abgeordnete Van der Bellen. Der ist ja nicht einmal im Bett. Der ist nicht einmal im Saal. Ordnungshof für Van der Bellen. Ja. Der nächste ist der Abgeordnete Chap, Josef Chap. Ja, es geht schon.
Nein.
Los!
Nein.
Gibt's da noch, bitte!
Nein, ohne den ORF arbeite ich nicht.
Die Spannung wächst, sie steigt. Günther Gall. SWIFT bedeutet ausgeschrieben Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Die Sache hat aber einen Haken, denn seit dem Jahr 2000 werden von SWIFT, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung natürlich, wie so vieles, die Daten von europäischen Einzelmenschen, Bürgern und von Firmen ohne irgendwelche rechtlichen Grundlagen an den amerikanischen Geheimdienst CIA übermittelt.
Diese Tatsache überzeugte auch die Bevölkerung. Daher räumte der Aufsichtsratspräsident Günter Gall auch noch einen zweiten Preis bei der Volkswahl ab.
Der erstmals verliehene Preis pro Stupiditate geht an Brigitte Ederer, Chefin von Siemens Österreich, für die allerdümmste Ausrede. Im neuen Biometrie-Kompetenzzentrum von Siemens, das ja heute schon angesprochen wurde, wird unter Ederers Regie der Einsatz dieser Technologien aus dem Hochsicherheitstrakt bis hinab in die einfachsten Abläufe des Lebensalltages propagiert. Von Biometrie-Eintrittskontrollen bis zum Getränkeautomaten, der sich nur nach Abgabe eines Fingerabdrucks bedienen lässt. Eine Verantwortung für die möglichen gesellschaftlichen Folgen dafür will Ederer nicht übernehmen, sondern schiebt sie auf eine Gesellschaft ab, die solche Art von Siemens über diese Technologie, Zitat, informiert wird.
Ich will unbedingt einen Kaffee, beziehungsweise ich will unbedingt Zutritt zum Hochsicherheitstrakt, weil ich dort arbeite. Also werde ich schauen, dass mein Finger sauber ist. Nur im Alltag, wenn jemand überhaupt nicht einsieht, dass er irgendwo seinen Fingerabdruck abgeben sollte. Naja, da werden dann irgendwie die Kaffeefinger draufgelegt und die Finger von den Pommes frites fett und die Biometrierieder zucken aus. Die können es nicht verarbeiten. Das ist sozusagen die Basissituation. Kann man das in den Lebensalltag einfach so ungestraft einführen von den Leuten? Das glaube ich nicht, weil die Leute wehren sich in Wirklichkeit.
Ich brauche keinen Computer, ich brauche auch keinen Stress. Ich brauche kein E-Mail und auch kein SMS. Ich brauche auch kein Handy, ich scheiß aufs Telefon. Ich muss mit niemandem reden, aber geiler wär's schon. Geiler, geiler. Ja, das kann ich bezeugen, wir beobachten dich nur, um vorzubeugen, aha.
Test. Okay, jetzt hat...
Aha.
Ja, jetzt hört man mich. Ja, ich werde jetzt hier abbrechen müssen, sonst haben wir keine Fragen mehr für, keine Zeit für die Fragen mehr. Aber das Video gibt es online auf unserer Homepage. Ja, wie man gesehen hat, Koryphäen aus Kabarett, aus Fernsehen, aus Journalismus, Printjournalismus, die wir da auf die Bühne bekommen haben. Ja. Ja, wir haben sogar den Jugendsender des österreichischen Rundfunks dazu gebracht, uns jedes Jahr zu featuren und Musikwettbewerbe zu machen. Ja, okay, jetzt aber mal die Fragen zum... Ja.
Also ich habe eine Frage zu dem Rabenhof. Die Kameras, die da eingebaut wurden, waren das Attrappen oder waren die wirklich echt?
Nein, das waren Attrappen, ja.
Also.
Ja.
Findest du es rückwirkend eigentlich immer noch okay, so eine, ich nenne es mal abartigen Preise früher verdient zu haben und jetzt zu anständigeren Preisen, oder findest du es immer noch cool?
Na, vielleicht hat man ein bisschen Coolness eingebüßt, aber es war wichtig, um größere Bevölkerungsschichten zu erreichen. Also im Prinzip, der Preis soll sensibilisieren für die Thematik, und das nutzt nicht, wenn man dann die ganze Zeit im Underground bleibt, sondern es muss in die breite Öffentlichkeit, sonst verfehlt man seine Wirkung. Also da haben wir ein bisschen was opfern müssen, es ist nicht mehr ganz so chaotisch, ganz so wild, aber wir erreichen dadurch ein Vielfaches der Leute.
Ja, entschuldige, als Holländer habe ich eine sehr holländische Frage, wer zahlt das alles?
Der Rabenhof sponsert uns, also wir sind dort komplett kostenlos drinnen. Die Künstler treten auch kostenlos auf, und was halt dann an Kosten anfällt, hält sich doch eher im Rahmen, beziehungsweise konnten wir aus der Kulturförderung der Stadt Wien auch ein bisschen Geld bekommen. Ja.
Mal eine kurze Frage zum Kulturteil und das, weil auch das Rahmenprogramm ja sehr viel Klamauk ist. Habt ihr nicht Angst, dass ihr euch dadurch diskreditiert, weil im Grunde das ja quasi wie ein Kabarett rüberkommt?
Naja, man muss schon auch, glaube ich, mit ein bisschen Augenzwinkern an die Sache herangehen und die Leute auf die witzige Art und Weise bloßstellen, weil sonst ist das viel zu trocken. Also das Datenschutz ist schon so ein abstraktes Thema. Wir versuchen es immer an Fällen aufzuhängen, damit es eben weniger abstrakt wird, aber so eine Veranstaltung über 1,5 Stunden hält niemand durch, wenn das nur ein fader theoretischer Monolog wäre über Datenschutz. Da braucht es halt solche Show-Elemente, und wir haben, manchmal sind sie lustig, manchmal sind sie, ja, meistens sind sie lustig, aber manchmal sind sie eher Klamauk, manchmal thematisieren sie tatsächlich wichtige Themen. Also es ist, glaube schon, dass das notwendig ist, weil sonst wird keiner die Show sich ansehen, fürchte ich. Oder nicht so viele. Jo. Okay, dann danke sehr.